So Leute, ich hoffe, die Aufnahmen laufen beide. Ihr seid ja heute nicht beieinander, das ist selten.
Aufnahme läuft.
Ja, Blome auch?
Es läuft bei mir.
Berlin, davon, dass hier ist Berlin, die Aufnahme läuft, Berlin.
Auf den Wellen der Stratosphäre.
Wer erinnert sich noch an Dieter Thomas Heck? Hier spricht Berlin. Oh Gott.
Dafür bin ich zu jung.
Naja, das hat auch Vorteile.
Ja, vielleicht ist es auch ganz gut, dass wir uns heute nicht physisch miteinander sehen, denn das bedeutet ja auch immer eine Art Stress. Ja.
Stress.
Und ich habe jetzt schon Stress. Obwohl ich freie Tage habe, habe ich Hexenschuss.
Oh nein.
Ja, Hexenschuss, echt Scheibenglas. Das ist eigentlich was für alte Leute. Und ich bin ja noch gar nicht so alt. Aber also das heißt, es sei auch so ein psychisches Ding irgendwie. Und das ist, glaube ich, das hier. Die Sache, die ich mich hier mal aussetze, die hat mir jetzt einen Hexenschuss eingetragen. Hier, dieser Podcast.
Oh Gott, jetzt seien Sie doch nicht so ein, Sie sind ein Jammerlappen. Jetzt hören Sie doch mal auf. Jetzt, Sie müssen wehrtüchtig sein, Kamerad Blome jetzt hier, ja? Deutschland muss zu alten Tugenden zurückfinden. Sie sind doch Reserveoffizier.
Ja, Hexenschuss. Ich sag doch, Schuss. Schon voll. Also, ich bin schon in Schuss.
Bisschen schade ist aber trotzdem, weil eigentlich könnte Augstein dich jetzt einrenken. Das wäre doch auch was Schönes.
Ist das was fürs Einrenken?
Ach so, weiß ich gar nicht.
Wärme. Man braucht Wärme. Ich habe jetzt so ein ABC-Pflaster.
Ja, oder kuscheln. Das wäre auch toll.
So wie bei Soul Kitchen, diesem tollen Film von Fatih Akin, wo der zum Chiropraktiker geht. Großartige Szene, wie er
ja,
eingerenkt
stimmt.
wird.
Okay, wir plaudern hier zu viel.
Hatten Sie schon mal Hexenschuss, Augstein? Das tut nämlich echt weh.
Ja, Mann, aber das war an dem Tag, als ich Abitur gemacht habe, weil ich dann hinaus musste ins Leben. Das hat mich so schockiert, dass ich sofort Hexenschuss bekommen habe. Von wegen psychisch und so.
Also ist doch kein alte Leute-Ding.
Ich glaube, Sie haben auf Ihr Abiturzeugnis geguckt und dann haben Sie echt sich...
Nee, ich habe ein ziemlich gutes Abitur gemacht, Mann. So, also, was ist los hier? Geht
ja,
los?
Ja, wir fangen an.
Dann leg mal los.
Wer legt denn los? Blume, leg ich los oder legen Sie los?
Sie legen los. Ich habe Aua. Ich habe Rücken.
Okay.
Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blume.
Hallo Blume, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres bedeutenden Podcasts. Ich bin jetzt in Trumpscher Manier schon angefixt von Trumps Rede, ja, große Rede vor beiden Häusern.
Große Rede.
Des englischen Parlaments. Dieses ist hier der größte Podcast, den es im Universum jemals gegeben hat. Er ist jetzt schon groß, er wird noch größer. Es gibt gar keine anderen Podcasts. Also die Rede war, ich habe mir die angehört. Es ist schon echt eine andere Qualität. Das ist eine neue Sache, das muss man schon sagen. Es macht mich ein bisschen sprachlos. Haben Sie es das auch angetan?
Ja, natürlich. Aber sprachlos macht es mich nicht mehr, weil man ist ja jetzt das gewohnt. Also man ist diesen Wahnsinn gewohnt, diese Hybris, diese Selbstverliebtheit, Selbstbeschau und das Aneinanderreihen von Dingen, die einfach nicht stimmen, die nie so kommen werden, die... Ja, wozu eigentlich dienen, die Leute besoffen zu machen?
Ich habe es.
Übrigens, die Zustimmungsraten, die Zustimmungsraten für Trump sind nicht im freien Fall, aber doch massiv im Sinken, sodass man meinen könnte, oh, vielleicht wacht jetzt doch der Teil der Bevölkerung auf, die Trump gewählt haben, aber das vielleicht aus Gründen getan haben, die mit seiner Großmannssucht nichts zu tun hatten. Sondern mit der Hoffnung, dass es irgendwie mit der Inflation besser werden würde, mit den Jobs und ich weiß nicht was, und irgendwie einfach Fortschritt und Frieden einkehren würde. Und der ganze Wahnsinn, den er da losgebrochen hat, diesen Leuten dann doch auf den Senkel geht. So wollten sie das nicht haben. Und jetzt sackt seine Zustimmung aber dramatisch ab.
Gut, das nützt den Leuten jetzt nicht, denn jetzt ist er ja Präsident, dann wird es auch erstmal bleiben. Also wir haben uns ja alle schon immer die ganze Zeit gefragt, was sollen diese Lügen? Dann ging es ja am Anfang, als diese neue Trump-Kultur über uns gekommen ist, ging immer Fake News und die Verzerrung von Tatsachen und dann Flood the Zone with Shit, also die Leute so platt machen, dass sie über gar nichts mehr nachdenken können, weil keiner mehr Lust hat, das alles auseinanderzufieseln, was da stimmt und was nicht und so. Ich habe jetzt in der New York Times, fand ich ganz interessant, eine neue Erklärung und These gehört zu der Ursache dieser Lügen und zum Charakter dieser Lügen und das hat mich echt überzeugt. Da stand nämlich, dass diese Lügen sind ein Loyalitätstest. Also sie sollen die Leute testen, also wenn du dir das anhörst und dann noch klatscht, dann beweist du deine Loyalität gegenüber dem großen Anführer und du bist selber auch moralisch so stark kompromittiert, dass du dich nicht mehr lösen kannst. Das ist im Grunde ein bisschen wie bei der Mafia, wenn jemand einen Mord begeht, sozusagen, um zu zeigen, auch, dass er quasi mit dazugehört. So, wenn die Leute diese Lügen hören und jeder weiß, dass es gelogen. Er hat zum Beispiel gesagt, irgendwie, dass im Sozialsystem in Amerika Leute, die 140 Jahre alt sind, da gibt es Millionen, Millionen von Leuten, die 140 Jahre alt sind und die Geld bekommen vom Sozialsystem, um zu zeigen, wie ineffizient das ist. Das ist erkennbar Quatsch. Trotzdem sitzen die Leute da, hören sich das an und klatschen und zeigen ihre Loyalität und sind kompromittiert, stecken mit drin, machen sich sozusagen mitschuldig. Und das ist, glaube ich, eine gute Erklärung, warum er so viel Unsinn redet.
Ja, oder eine gute Erklärung dafür, dass es einfach in seiner eigenen Partei nur noch Lurche gibt und die vor irgendetwas ja Angst haben müssen. Das ist doch das Interessante, dass Leute, die, sagen wir mal so, grosso modo, nicht alle vollkommen irre sind und auch nicht alle vollkommen notorische Lügner, trotzdem da mitmachen, genauso wie sie es beschreiben. Welche Macht hat dieser Mann über sie? Ist das die Macht, sagen zu können, wenn du das nächste Mal bei den Vorwahlen der Republikanischen Partei antrittst, um deinen Kongressabgeordnetensitz oder deinen Senatssitz zu verteidigen, dann stellen wir dir irgendeinen Typen dagegen und den machen wir so voll mit Geld von Elon Musk, dass er gegen dich gewinnt. Ist es das, was die als Drohung in der Hand haben? Denn einfach nur so kann das ja nicht funktionieren, sondern wenn es das Mafia-Bild ist, es ist ja immer der Pate, der jederzeit sagen kann, dir puste ich jetzt das Licht aus, wenn du nicht mitmachst, wenn du dich nicht selber kompromittierst, all das, was sie beschrieben haben. Und diese dunkle Macht, die der Mann über die Leute erworben hat, die ist, finde ich, noch nicht ausreichend ausgeleuchtet. Also gibt es eine Maschine hinter Donald Trump, die dafür sorgen kann, wenn Donald Trump sagt, ich hätte gern, dass dieser Typ die Wahl verliert beim nächsten Mal in Wisconsin oder in Iowa oder in Kalifornien, wenn es um einen Abgeordnetensitz geht. Wenn er diese Macht hätte, dann würde ich verstehen, warum da alle so jubeln müssen. Doch witzigerweise, um jetzt mal auf das andere Ereignis zu kommen, hat das Zelensky im Oval Office nicht mitgemacht.
Ach ja, komm.
Möglicherweise sollte er genau so getestet werden und zur Unterwerfung gezwungen werden, vor aller Augen, um sich gemein zu machen mit diesem Irrsinn, wogegen er sich dann plötzlich gewehrt hat. Und dann ist das Ding so eskaliert.
Ja, weiß ich nicht. Hat er sich so gewehrt? Ich habe mir da, auch das habe ich mir angeguckt. Ich finde es ganz interessant.
Jetzt müssen Sie sich auf die Seite von Zelensky schlagen. Das fällt Ihnen schwer. Ich verstehe das. Das ist auch eine psychologische Frage.
Das ist super interessant. Das, was Sie da machen, ist ein Zeichen, wie weit wir schon gekommen sind. Ich muss mich auf gar keine Seite schlagen, lieber Kollege Blome. Ich weiß, wir sind in so einer, Sie sind auch in so einem Loyalitätsmuster. Im Grunde so wie Trump. Sie sind auch so ein kleiner Trump. Sie wollen auch wissen, so, bist du für oder gegen Zelensky? Wenn du nicht für Zelensky bist, bist du für Trump, dann bist du ein Böser und so. Nee, Leute, das ist genau das Problem. Ich schlage mich nicht auf die Seite von Zelensky.
Diskutieren.
Ja.
Ich habe nur gesagt, das, was Sie, wie ich finde, richtigerweise zitierend aus der New York Times, auf das Bild der Kongressrede Donald Trumps und das Echo darauf im Saal angelegt haben, dieses Raster, Ihr Beispiel war Mafia, habe ich mir erlaubt anzulegen auf die Situation im Oval Office, die wir alle vor Augen haben, Zelensky, Trump und J.D. Vance, dann sagen Sie das. Okay, dann sagen Sie das. Aber wenn es passt, dann müsste man, ja, auf Zelenskys Seite stehen in diesem speziellen Fall.
Es passt deshalb nicht, weil in den Sequenzen, um die es hier für uns geht, wurde erstaunlicherweise nicht gelogen. Denn der Konflikt, der zwischen Zelensky auf der einen Seite und Trump und J.D. Vance auf der anderen Seite ausgetragen wurde, war keiner über Wahrheit.
Doch.
Sondern, beziehungsweise andersrum, war schon einer über Wahrheiten, aber da liegt leider die Wahrheit in dem Fall tatsächlich bei Trump und J.D. Vance und nicht bei Zelensky. Denn Vance und Trump haben Zelensky gesagt, dein Krieg kann nicht endlos weitergehen und das musst du jetzt mal anerkennen. Und das ist eine Wahrheit, ein Satz, wo ich froh bin, dass das endlich mal ein westlicher Politiker öffentlich sagt. Hinter vorgehaltener Hand sagen das vielleicht die europäischen Staatschefs auch. Öffentlich nicht. Öffentlich wird immer gesagt, dieser Krieg geht so lange weiter, wie die Ukraine will und bis Russland besiegt ist. Und Trump und Vance sagen, ehrlich gesagt, Leute, dieser Krieg ist jetzt mehr oder weniger vorbei und lass jetzt mal einen guten Weg da rausfinden. Und was wir nicht ertragen können,
darf ich eins dazwischen sagen, bevor wir weitermachen und uns über die eigentliche Frage, nämlich muss der Krieg enden und wenn ja, wie bla bla, unterhalten, würde ich Sie gerne korrigieren. Eskaliert und dann wirklich nach ja 30, 40 Minuten eines halbwegs normalen, wenn man irgendwas Normales bei Donald Trump austauscht, ist es also eskaliert. Und zwar in dem Moment, als, und da haben die beiden eben doch gelogen, dass sich die Balken bogen, Donald Trump sagte, sie haben, und J.D. Vance sagte, sie haben sich noch nie bedankt, Herr Zelensky, für die viele Hilfe. Das ist disrespectful. Ja, Moment, mit dieser Lüge, der Mann hat sich an jeder verschissenen Straßenecke, zu jeder denkbaren Gelegenheit für die Hilfe bedankt, gerade für die Hilfe der Amerikaner. Das war Minuten später, war das im Netz nachzuvollziehen, wie oft er das schon gemacht hatte. Das war eine Lüge, mit der sie ihn in die Ecke drängen wollten, weil sie gerade sagten, nein, nein, im Oval Office hätten die beiden gar nicht gelogen.
Nein, eskaliert ist bei der Frage,
das war der Moment der Eskalation.
Mit der Diplomatie. Eskaliert ist es, als J.D. Vance gesagt hat, jetzt ist die Stunde der Diplomatie, und dann hat Zelensky ihn korrigiert und hat gesagt, warte mal ganz kurz, J.D., Trump hat das mit uns gemacht, er hat das mit uns gemacht, er hat das Versprechen gebrochen, er hat das mit uns gemacht, er hat das gemacht. Was meinst du hier eigentlich mit Diplomatie? What kind of diplomacy are you talking about? Und das war eine Art von Widerspruch, von Kritik an dem, naja, sie missverstehen mich, glaube ich, komplett gerade. Oder sie wollen mich missverstehen. Ist vielleicht auch ein Teil des Formats, was wir hier machen, dass sie mich sozusagen mit Absicht missverstehen. Die haben einen Konflikt öffentlich ausgetragen, den sie mal besser hinter verschlossenen Türen hätten auftragen sollen. Ich nehme mal an, das machen die auch normalerweise die ganze Zeit. Ich glaube, so wie die da geredet haben, reden die normalerweise ohne Kameras. Der Umstand, dass da Kameras dabei waren und dass das veröffentlicht wurde, das war natürlich das Interesse von Trump und Vance, weil sie zeigen wollten, wo die Risse sind zwischen der Ukraine und Amerika. Ja, das ist vollkommen richtig, da haben sie recht. Aber da muss man auch sagen, Entschuldigung, auf eine merkwürdige Weise trägt das natürlich zur Wahrheitsfindung bei. Denn man kann hier deutlich sehen, dass Trump und Vance haben eine andere Interpretation dieses Konflikts als Zelensky und sie haben eine andere Haltung dazu. Vance hat nachher in so einem Fox-Interview gesagt, die Russen werden etwas aufgeben müssen, die Ukrainer werden etwas aufgeben müssen. Und das ist ein Satz, den werden Sie auch von keinem europäischen Politiker hören, weil das impliziert ja, dass beide Seiten aufeinander zugehen müssen. Hier war immer die Haltung, die Russen haben den Krieg angefangen, sie müssen ihn beenden, sich komplett zurückziehen aus den bis jetzt besetzten Gebieten. Über die Krim reden wir im Moment nicht, mal sehen. Und dann können die Verhandlungen überhaupt erst beginnen. Das ist natürlich echt unrealistisch. Und die Amerikaner bringen jetzt Realismus in Debatte über den Krieg. Also finden Sie das keinen Fortschritt?
Werbung.
Ihr wisst, Trading ist kein Spiel, sondern Handwerk. Wer aktiv handelt, braucht Kontrolle, direkten Marktzugang und eine Infrastruktur, die präzise Entscheidungen unterstützt. Genau das bietet mir die Trading-App TradeGate Direct, entwickelt von Börsenprofis für erfahrene Trader und Privatanleger, die regelmäßig aktiv sind. Was mir gefällt, Orders laufen direkt über die TradeGate BSX, Europas liquideste Retail-Börse, voll reguliert und ohne Umwege. Das bedeutet hohe Transparenz in der Preisbildung und enge Spreads. Die App ist auf Performance ausgelegt. Lange Handelszeiten von 7:30 Uhr bis 22 Uhr. Intelligente Ordnertypen und ausführliche Performance Reports helfen, Trades gezielt zu steuern. Und ja, ihr bezahlt 0 Euro pro Trade. Depot, Kontoführung und Handel sind dauerhaft kostenfrei. Es können natürlich wie überall marktübliche Spreads anfallen. Hinter der App steht über 30 Jahre Börsenexpertise. Kein Startup, sondern die TradeGate AG mit Vollbanklizenz in Berlin. Wenn du öfters tradest und Wert auf saubere Ausführungen legst, probier TradeGate Direct. Depot in unter 10 Minuten eröffnen und sofort handeln. Den Link findest du in den Shownotes. www.tradegate.direct.
Sie nennen das jetzt euphemistisch Realismus. Und kann durchaus sein, dass das, was Sie jetzt beschrieben haben, der Ausgang, die Russen kriegen alles, was sie haben, was sie sich genommen haben und dürfen es behalten. Kann sein, dass das der Ausgang des Krieges ist. Und übrigens, die Ukraine bleibt zurück mit einer nahezu komplett zerschossenen zivilen Infrastruktur, weil aus Versehen der Friedensfürst Wladimir immerzu die Stromwerke getroffen hat und die Wohnblocks. Und gestern übrigens ein Hotel, einfach mal so, randomly, einfach in ein Hotel rein, so feste wie es geht, mit ich weiß nicht wie viel Verletzten und Toten. Aber egal, es kann sein, dass sie realistisch, soll man sagen, dass es realistisch ist anzunehmen, dass es so ausgehen wird. Das trifft allerdings noch kein Urteil darüber, ob es in Ordnung ist, dass es so ausgeht, ob es gut so ist, wie es dann ausgehen könnte in dieser Form. Und darüber sollte man sich vielleicht auch nochmal unterhalten. Und Dara hat vielleicht Zelensky einfach natürlich eine andere Sicht auf die Dinge und wollte sie nicht völlig unerwähnt lassen, um es mal ganz, ganz vorsichtig auszudrücken. Und dass man nicht schon länger über Varianten von Waffenstillstand, Einfrieren des Konfliktes redet, stimmt ja auch nicht. Zelensky selber hat schon gesagt, dass es mit der Krim wahrscheinlich aus dem Stand nichts mehr werden wird, sobald. Und er hat auch gesagt, dass man sich über die besetzten Gebiete, die schon vor Beginn des Kriegsausbruches ja besetzt war im Osten, besetzt waren widerrechtlich im Osten der Ukraine, auch werde anders unterhalten müssen als über die Gebiete zum Beispiel, die nach Kriegsbeginn die Russen erobert haben. So wie die Ukrainer ja ein kleines Stückchen Russland auch erobert haben und wahrscheinlich wird man das gegenseitig tauschen müssen. Also dass überhaupt noch nie über Frieden und Friedensschlüsse beziehungsweise Waffenstillstand und besondere Demarkationslinien gesprochen sei, das stimmt ja gar nicht. Es ist halt nur die Frage, was ist da gerade passiert? Die Amerikaner sind aus dem Lager der Ukraine, das sie vorher unterstützt haben, herausgetreten und möchten jetzt so etwas haben wie Äquidistanz zwischen Russland und der Ukraine. Denn das sagte J.D. Vance in dem Interview ja auch. Sie wollten quasi der Vermittler sein zwischen beiden Seiten. Was sie allerdings getan haben, ist, sich komplett auf die Seite der Russen zu schlagen. Denn alles, was sie seitdem unternommen haben, praktisch, ist Dinge zu tun, die die Russen gut finden. Sie haben die militärische Hilfe eingestellt. Sie liefern keine nachrichtendienstliche Aufklärung mehr, etc. Die haben also einfach nicht Äquidistanz. Moment, nur einen Satz noch. Sie sind nicht in Äquidistanz gegangen, sondern sie sind auf die andere Seite gewechselt. Das sollten wir jetzt mal zur Kenntnis nehmen.
Ja, nee, das die Art und Weise, wie sozusagen schon wieder in unserer Presse und auch von unseren Politikern dieses ganze Thema geframed wird, geht mir so wahnsinnig auf die Nerven. Es ist eine Hysterie, es ist eine Schwarz-Weiß-Malerei, es ist sozusagen, ich sag's nochmal, es sind immer Loyalitätstests sozusagen. Jetzt haben die Amerikaner plötzlich die Seite gewechselt. Das ist Unsinn. Sie drängen jetzt mit den Mitteln, die sie haben, das können sie Erpressung nennen, das ist es im Prinzip auch, die Ukrainer das zu tun, was sie wollen. Das ist vollkommen richtig, da haben sie recht. Aber dadurch haben sie ja noch nicht die Seiten gewechselt, sondern sie sagen, dieser Krieg soll enden und wir könnten uns mal darüber gleich Gedanken machen, warum die Amerikaner eigentlich wollen, dass dieser Krieg endet. Das ist ja irgendwie noch gar nicht so klar, was eigentlich da der Sinn ist für die Amerikaner. Aber sie sagen, dieser Krieg muss jetzt enden. Wie können die Amerikaner den Krieg dazu kriegen, diesen Krieg beenden?
Können wir noch einmal ganz kurz festhalten,
ihre Unterstützung zurückfahren für die Ukrainer. So, die Frage ist übrigens, ich meine, ich weiß nicht, wo sie jetzt ansetzen wollen, ob das überhaupt funktioniert. Weil wenn die Europäer dann nämlich jetzt einsteigen, können die Ukrainer vielleicht noch ganz lange weiterkämpfen, auch ohne die Amerikaner, wer weiß.
Ich würde gerne nochmal dabei bleiben, für eine Sekunde, ob die Amerikaner das Lager gewechselt haben, weil das ja für den weiteren Fortgang auch aller Reaktionen aus Europa so maßgeblich ist. Und sie sagen, nee, die benutzen jetzt nur die Hebel, die sie haben und von Anfang an natürlich hatten durch die Waffenlieferungen, jetzt die Ukrainer auf einen Pfad zu drängen, der ihnen, den Amerikanern, genehm ist. Das wäre ja, wenn man so will, ärgerlich genug, aber das müsste man dann zur Kenntnis nehmen und einfach nur sagen, naja gut, jetzt endet dieser Konflikt eben irgendwie. Aber ich finde, es ist deutlich mehr, weil bislang überhaupt nicht erkennbar ist, was Russland eigentlich nicht bekommt von all dem, was es haben wollte. Es ist überhaupt nicht erkennbar, was jetzt eigentlich das Zugeständnis der russischen Seite in meinetwegen Form eines Kompromisses, beide Seiten bewegen sich, sein soll. Nein.
Das kommt darauf an, was das russische Kriegsziel war, Herr Blome. Das kommt doch darauf an,
das kann ja nicht der Maßstab sein.
Na, sondern, was denn sonst?
Der Maßstab kann doch nicht sein, ich hätte gerne auch noch Warschau erobert oder Kiew, das habe ich nicht gekriegt und darauf jetzt zu verzichten, ist mein Zugeständnis. Sind Sie irre? Das kann es doch nun wirklich nicht sein. Die Frage ist, was vom jetzigen Status quo, was gibt die eine Seite, was gibt die andere Seite? Und welche Rolle dabei, bei dieser Verteilung, spielen die Amerikaner? Und ich kann immer nur, bislang im Moment, in den letzten Tagen, nur sehen, dass die Amerikaner alles tun, oder nein, dass alles, was die Amerikaner tun, Russland hilft und der Ukraine schadet.
Das wissen Sie doch noch gar nicht.
Darum komme ich zu dem Schluss, Sie haben das Lager gewechselt.
Aber das wissen Sie doch noch gar nicht. Sie wissen doch gar nicht, wohin diese Verhandlungen führen. Die Frage zum Beispiel, wie so eine Kontaktlinie gesichert werden soll in der Ukraine, ob da westliche Truppen stehen, ja oder nein, darüber werden die doch dann noch streiten. Da haben die Russen schon gesagt, das werden wir nicht akzeptieren. Vielleicht müssen sie das dann aber akzeptieren. Ich verstehe sie gar nicht. Das ist so irre. Sie sind wirklich genauso wie Annalena Baerbock der Meinung, Putin will gar nicht verhandeln. Hat Annalena Baerbock immer gesagt, seit Monaten sagt sie, Putin will nicht verhandeln. Wo man sagt, Annalena, vielleicht will er einfach nicht verhandeln unter der Maßgabe, die du als Verhandlungsbedingung nennst. Verhandeln bedeutet doch erstmal zu sagen, stopp, so wie es jetzt ist, lass mal miteinander reden. Das haben die Europäer aber nie gesagt. Die Europäer haben immer gesagt, die Russen müssen den Krieg einstellen, sich zurückziehen und dann verhandeln wir vielleicht über Reparationen oder so. Das ist doch vollkommen verrückt. Ich verstehe sie auch gar nicht, dass sie das nicht merken. Und sie machen das jetzt schon wieder so.
Glauben Sie, der Krieg wäre weitergegangen?
Lass jetzt erstmal aufhören zu kämpfen.
Glauben Sie, der Krieg wäre weitergegangen? Wenn die Russen vor, sagen wir mal, 14 Tagen aufgehört hätten zu bombardieren, glauben Sie dann wäre es weitergegangen? Oder glauben Sie nicht, dass dann alle anderen Beteiligten gesagt hätten, so, immerhin, die Russen haben aufgehört zu schießen, jetzt hört aber bitte die Ukraine auch auf zu schießen. Das ist doch selbstverständlich. Also jederzeit, das wollen wir mal festhalten, jederzeit in den letzten 3 Jahren hätte dieser Krieg enden können, wenn die Russen ihn beendet hätten.
Ja, klar. Naja gut, sie verlangen jetzt von den Russen, dass sie den Krieg einfach aufhören. Offenbar wollten
ja,
sie das aber nicht.
Sie haben ihn ja auch einfach angefangen.
Ja, aber das ist so komisch. An dem Punkt, wir müssen über den Punkt jetzt einfach, das müssen das hinnehmen und auch den Zuhörern und Zuhörern sozusagen hinlegen und sagen, da kommen wir beiden nicht zueinander. Denn verhandeln können sie nur mit ihrem Feind und Frieden schließen können sie auch nur mit ihrem Feind. Und dieser Feind wollte offenbar diesen Krieg und er hat ihn geführt bis zu dem Punkt, an dem wir jetzt sind. Jetzt, da können sie sich jetzt 33 Mal gehackt legen. Ich verstehe es nicht. Und ich finde, dass Trump und Vance recht haben, wenn sie sagen, this war can't go on forever. Das haben die einfach gesagt. Dann kann ich nur sagen, ja, danke, da habt ihr echt recht.
Das würde, glaube ich, auch Herr Zelensky unterschreiben. Das würde jeder unterschreiben.
Nein. Natürlich. Frau Strack-Zimmermann nicht, nein.
Ach, Quatsch.
Nein, Herr Hofreiter und Frau Strack-Zimmermann, nein. Die sagen, dieser Krieg geht so lange weiter, bis wir ihn gewonnen haben. Das ist echt ein großer Unterschied.
Ihr habt beide schon richtig erkannt. Ihr dreht euch im Kreis. Vielleicht ziehen wir weiter.
Wenn du es sagst. Ich war gerade so schön in Fahrt.
Du hast ja recht.
Also, die Reaktion der Europäer lautet Aufrüstung. Und ich kann nur sagen, das ist richtig so. Nächster Schritt. Die Reaktion, und zwar nicht nur auf den russischen Krieg, auf den bereits ist ja die Reaktion Aufrüstung, sondern jetzt mit einem großen Turbo beschleunigt oder ausgeweitet. Und zu welchen Mitteln da gegriffen wurde, kommen wir gleich dann nochmal später. Aber also große Aufrüstung, und zwar um die Europäer verteidigungsfähig zu machen, sich in die Lage zu versetzen, sich verteidigen zu können, auch ohne die Amerikaner. Das ist doch die eigentliche Zeitenwende, die aus diesem Oval Office Wahnsinn hervorgesprungen ist. Oder, Augstein?
Ja, ich weiß nicht. Ich komme einfach immer noch nicht darüber hinweg, dass sozusagen Russland, die Russen haben es ja nicht geschafft, die Ukraine zu erobern. Das haben sie ja auch mitgeschnitten, nicht? Das wollten die ja offensichtlich. Das ist ihnen nicht gelungen. Ja? Und das sind die Russen, die jetzt als nächstes ganz Europa erobern wollen? Also was bis nach Portugal wollen die Russen vordringen? Ich möchte gerne wissen, bevor 800 Milliarden in Europa locker gemacht werden, ja, davon 150 Milliarden als Kredit und der ganze Rest irgendwie so als Möglichkeit für die Staaten Schulden aufzunehmen, 500 Milliarden in Deutschland. Die Zahlen sind ja auch vollkommen wahnsinnig, mit denen wir bombardiert werden. In kürzester Zeit werden die Zahlen immer verrückter. Darf ich ganz kurz fragen, was wollt ihr mit diesem Geld eigentlich machen? Was ist das Ziel? Also gegen welche Art von Angriff wollen wir uns da wie schützen? Und wie teuer ist das eigentlich? Ist da 500 Milliarden okay? Oder ist das vielleicht ein bisschen zu viel? Brauchen wir das überhaupt? Ist es wirklich gut, jetzt Generationen von Menschen, die noch gar nicht geboren sind, in eine Schuldenhaftung zu nehmen für eine vollkommen überhysterisierte Analyse der Gegenwart? Denn das ist das, was mir gerade so vorkommt.
Naja, dass es was mit der Zukunft zu tun hat und sie die nicht bis ins Detail abmessen können, das scheint mir in der Natur der Dinge zu liegen. Es ist natürlich eine Vorbeugung. Und Sie wissen, dass das Problem immer ist, dass Sie niemals wissen werden, ob Ihre Vorbeugung überflüssig war, wenn nichts passiert hinterher. oder ob ihre Vorbeugung verhindert hat, dass etwas passiert ist, also sinnvoll war. Das, glaube ich, hatten wir schon mal. Da kommen wir wahrscheinlich auch noch gleich drauf bei Corona. Wie heißt das? Das Präventionsparadox? Ich kann nur sagen,
das ist nicht das Präventionsparadox.
Am Ende schrumpft es zusammen auf die Frage, wem wollen wir trauen? Wem kann man trauen? Also gut, diese Administration der Amerikaner nicht mehr, die ganz klar gemacht hat, dass Europa sie nicht in dem Maße interessiert, wie es für den Zusammenhalt der NATO nötig wäre und vor allen Dingen für die Abschreckungskraft der NATO. Wenn das der Fall ist, dann ist die nächste Frage, braucht Europa eine eigene Verteidigung? Das haben Sie jetzt in Frage gestellt. Und meine Antwort darauf lautet leider auch nur eine Frage, wem wollen Sie trauen? Dem Mann Wladimir Putin, der gegen alle Rationalität und Vernunft, gegen alles Recht, gegen alle Moral etc. etc. einen Krieg angefangen hat, von dem man geglaubt hätte, so ein Schwachsinn, sowas Böses macht er nicht. Hat er aber. So, jetzt ist die Frage, macht er das vielleicht sogar nochmal? An anderer Stelle, in anderer Größenordnung, in anderer Dimension, in anderer Nachhaltigkeit? Und muss man sich dagegen wappnen, mit dem Ziele, so abschreckend zu sein, wie man das in den Nachkriegsjahrzehnten war, bis zum Fall der Mauer, was ja ganz gut funktioniert hat, allerdings auch zu barbarisch hohen Kosten, keine Frage.
Wir kommen dann sozusagen, wir könnten dann nochmal darüber nachdenken, warum er eigentlich die Ukraine angegriffen hat. Da gibt es ja, wie Sie sich erinnern, verschiedene Lesarten. Ich war nie der Meinung, dass Russland ein imperialistischer Staat ist, der jetzt einfach alle seine Nachbarn überfallen will und immer größer werden will, sich immer weiter
aus den... Er hat es aber halt getan. Jetzt nehmen Sie es doch mal zur Kenntnis.
Er hat die Ukraine.
Sie können jetzt noch zigfach rumklügeln, dass es in Wahrheit eine Vorgeschichte hat. Aber er hat Dinge getan, die man besser nicht tut.
Er hat die Ukraine angegriffen. Ja, da haben Sie vollkommen recht.
Ja.
Das
ist für mich, er hat sich natürlich auch gegen seine Rationalität eine neue, mehrere tausend Kilometer lange Landgrenze mit der NATO geschaffen. Was er übrigens explizit verhindern wollte, hat er sich aber ins Haus geholt.
Hat nicht funktioniert, ich glaube auch.
Und trotzdem hat er es gemacht.
Ich habe auch nicht gesagt, dass ich Putin für einen besonders glücklichen und erfolgreichen Politiker halte. Das glaube ich gar nicht. Ich glaube, dass Putin als Politiker ein echter Versager ist, wenn Sie da meine Meinung wissen wollen. Ich frage mich nur, ich habe Ihnen aber eine ganz andere Frage gestellt, das ist ganz lustig, die können Sie aber gar nicht beantworten, nur das sollten wir jetzt aber schon irgendwie beantworten als Gesamtgesellschaft. Wie viel Geld brauchen Sie denn, um sich gegen Russland zu wehren? Also ich meine, welche Art von Verteidigung wollen Sie denn da eigentlich aufbauen? Ja. Und vor allen Dingen, wann ist das eigentlich genug? Und das können Sie doch nur bemessen. Irgendwie, das muss ja irgendwie berechnet werden. Das muss jetzt einer sagen, uns fehlt das und dies und jenes und so. Das geht aber natürlich nur, wenn Sie irgendein Szenario haben. Also ich meine, auf was wollen Sie sich vorbereiten? Das macht schon einen erheblichen Unterschied, ob Sie sagen, wir bereiten uns darauf vor, dass die Russen vom Ural bis zum Atlantik Europa beherrschen wollen. Ja, so wie die Deutschen das damals ja wollten. Sie erinnern sich praktisch so, das praktisch Lebens Raum im Osten und so. Das war ja das deutsche Großprojekt, hat auch nicht so gut funktioniert. Also ist das das, was Sie glauben, was die Russen wollen? Oder wollen Sie sich darauf vorbereiten? Oder wollen Sie sich nur darauf vorbereiten, dass die Russen sich nicht das Baltikum schnappen? Das macht einen erheblichen Unterschied, auch in den Kosten übrigens. Und auch in der Bedrohungslage sozusagen, zum Beispiel für die Leute in Portugal, Paris oder Wien oder so. Verstehen Sie? Im Moment wird aber nur gesagt, so Russland ist der neue Feind, wir müssen hochrüsten, wir müssen kriegstauglich werden und so. Und noch mehr Milliarden, noch mehr Milliarden. Wo ich sagen würde, Leute, was wollt ihr mit dem Geld eigentlich anfangen?
Augstein, ich verstehe und aus Steuerzahlersicht erst recht den Wunsch nach einem Preisschild. So, was soll das jetzt kosten und ist es uns das wert? Kann man ja fragen. Also das meine ich gar nicht zynisch oder abfällig. Ich glaube nur, es sind so ganz viele Variablen noch offen bei der Berechnung dessen, was das kosten könnte. Zum Beispiel, wie eng arbeiten die Europäer eigentlich künftig zusammen bei der Verteidigung? Denn es ist doch so, dass die Zahl, bringen Sie jetzt gelegentlich, die Europäer zusammengerechnet, addiert, wirklich viel Geld ausgeben, mehr auch als die Russen. Aber man hat das Gefühl, sie bekommen dafür vergleichsweise wenig, weil sie so disparat aufgestellt nebeneinander her agieren. Also würde wahrscheinlich das Preisschild ganz stark variieren, je nachdem, wie eng eine künftige Zusammenarbeit bei bestimmten Einkäufen, Waffengattungen, Arbeitsteilung der Europäer untereinander, mindestens mal der großen europäischen Staaten, gelingen könnte. Insofern glaube ich, gibt es ihr Preisschild derzeit noch nicht und ich denke mir, es kann es auch noch nicht geben, außer dass es eben deutlich mehr sein muss, wenn man noch einmal von der Prämisse ausgeht, auf die Amis ist nicht mehr zu zählen. Denn in Wahrheit Und damit kommen wir vielleicht auch nach Deutschland, in die Regierungsbildung. In Wahrheit ist doch im Oval Office in Anwesenheit von Herrn Zelensky, die NATO beerdigt worden. Also die Verlässlichkeit, Abschreckungsfähigkeit, Vertrauenswürdigkeit der NATO, von deren Sicherheit Deutschlands Sicherheit zu 100% abhängt. Und das muss jetzt ersetzt werden. Und so ist ja die werdende Bundesregierung darauf gekommen, so rasant schnell, so mächtig hinzulangen mit eben einem ganz neu gebauten Veta.
Mir kommt das Ganze vor wie ein Stück aus dem Irrenhaus. Ich fand, und zwar alles, also das Komische ist, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, zu sagen, wie verrückt ich das alles finde, was sich da vor unseren Augen abspielt und aufreppelt. Wie gesagt, die vorgebliche Garantie der NATO, uns zu beschützen, komme was wolle, koste es was es wolle, auch für die Amerikaner, habe ich immer schon für unsinnig gehalten. Ja, also nochmal, wer glaubt, dass irgendein amerikanischer Präsident New York aufgegeben hätte, um West-Berlin zu retten? Das war schon immer reine Fantasie. So, jetzt
hat aber funktioniert.
Aber das ist halt das Problem bei der Spieltheorie. Jetzt ist sozusagen dieser Bluff irgendwie nicht mehr glaubwürdig. Warum eigentlich? Weil wir plötzlich ein Land, was gar kein NATO-Mitglied ist, nicht mehr in dem Umfang schützen wollen, nämlich die Ukraine, verlieren wir die Beweisfähigkeit sozusagen für die NATO. Auch das habe ich nie verstanden. Die Ukraine ist ja gar nicht in der NATO. Warum müssen wir die dann eigentlich schützen, um zu zeigen, dass wir das NATO-Gebiet schützen? Auch das vollkommen unsinnig. So, jetzt sind Sie der Meinung, Trump hat die NATO sozusagen entmannt. Ja, praktisch die Potenz der NATO ist jetzt in Frage gestellt.
Ich glaube, ich habe beerdigt gesagt, aber philosophieren Sie weiter.
Nee, Leute, ich verstehe auch das ehrlich gesagt nicht, denn das hat er eigentlich nicht gemacht. Er hat nur gesagt, er möchte, dass dieser Krieg mit der Ukraine jetzt beendet wird, weil es zu teuer ist und weil es nirgendwo hinführt. All das ist vollkommen verrückt. Und das nächste, was jetzt verrückt ist, sind die Summen, um die es geht.
Nein.
Ich würde gerne meine Spur des Wahnsinns weiterfolgen, die darin gipfelt, dass Friedrich Merz, der Mann, der 3 Jahre lang zugeguckt hat, wie die Ampel an vergleichsweise Kleckerbeträgen irgendwie so sich einen abgehoben hat, ja, da ging es am Schluss um 3 Milliarden Euro. Das ist ja lächerlich im Verhältnis zu den Summen, die jetzt sind. Und der dann 3 Monate lang im Wahlkampf die Deutschen belogen hat, von vorne bis hinten. Belogen, belogen, belogen. Darüber, ich habe die tollsten Steuerversprechungen, alles super für euch und so. Ohne einen Cent Neuverschuldung kriegen wir das alles hin. Und jetzt macht der Mann, noch bevor der neue Bundestag antritt, 500 Milliarden Sondervermögen, was über Jahrzehnte Generationen finanziell belasten wird. Das ist das Finanzäquivalent zur Klimakatastrophe, unter der auch kommende Generationen leiden. Jetzt haben wir die Finanzkatastrophe von diesem Mann. Merken Sie, wie irre das alles ist? Ich weiß gar nicht, wo ich hinfliehen soll, um vor diesem Wahnsinn zu entkommen.
Also hier ist das Wetter auch nicht besser, kann ich nur sagen. Und ich bin deutlich im Süden von Ihnen. Vielleicht, um es ein bisschen auseinander zu sortieren, denn an manchen Stellen stimme ich Ihnen ja zu, aber an anderen eben nicht. Ganz schnell im Schnelldurchlauf. Donald Trump und J.D. Vance haben die NATO beerdigt, indem sie sich auf die Seite Russlands geschlagen haben. Indem sie alles, was Russland und Putin sagen, glauben, loben und für gut befinden, ist die Abschreckung der NATO gegen diesen nachweislichen Aggressor in sich zusammengefallen, glaube ich. Daraus ableitend, und das kam nach dem Wahlkampf, kann man schon sagen, wir brauchen doch deutlich mehr als gedacht für Verteidigung und das müssen wir anderweitig finanzieren als aus dem laufenden Haushalt. Das leuchtet mir noch ein. Also dieser Teil der Sondervermögensarie, Doppelwumms Teil 1, den gehe ich mit. Das leuchtet mir ein. Da haben sich zumindest nach Maßgabe, vielleicht nicht Ihrer Einschätzung, aber doch nach der Einschätzung ganz, ganz, ganz viele Experten und Politiker aus unterschiedlichsten Lagern und übrigens auch unterschiedlichsten Ländern, von Großbritannien bis Italien bis ich weiß nicht was, die Vorzeichen so verändert, dass jetzt Not das Gebot ist und das bedeutet Schulden für Aufrüstung. Weil man sie in der Summe, in der Größenordnung nicht aus einem laufenden Haushalt holen kann. Der zweite Topf, die 10 Jahre lang a 50 Milliarden, macht 500 Milliarden Euro über 10 Jahre insgesamt für Infrastruktur, was immer das ganz genau sein soll, ist ein eklatanter Wortbruch von Friedrich Merz. Keine Frage. Einzige Frage, die bleibt, ist, er hat sein Wort gebrochen, beziehungsweise er kann sein Wort nicht einhalten. Vielleicht, weil er einen Koalitionspartner hat. Damit will ich ihn nicht entschuldigen, aber das gehört halt dazu. Denn die SPD hat die Aufrüstungsgeschichte nur mitgemacht, wenn sie die Infrastrukturgelder bekommt, weil sie glaubt, dass das nötig ist. Da hat sie auch einige Experten auf ihrer Seite. Und vor allen Dingen, weil es natürlich den Druck von jeder Reform nimmt, bei Sozialstaat, bei Rente, bei Klimaschutz vielleicht auch, die der SPD zuwider gewesen wäre, weil sie halt viele der Dinge betroffen hätte, die unter SPD-Führung in den letzten 3 Jahren beschlossen wurde.
Wissen Sie, was ich hoffe? Ich meine, ich habe mir das ja angeguckt. Die dürfen das jetzt zwar noch machen mit diesem Bundestag.
Mit dem alten
Bundestag.
Aber das
zu tun ist mit dem alten Bundestag. Aber das zu tun ist natürlich in einem hohen Maße unanständig und demokratiefeindlich, denn die Mehrheit, die dafür notwendig ist, ist ja die berühmte Zweidrittelmehrheit. Deshalb die Hürde ist ja hoch angesetzt, mit Absicht, damit das eben nicht leichthändig passiert. Und diese Zweidrittelmehrheit gibt es in Deutschland nicht für dieses Projekt. Sie ist einfach nicht da. Und das wissen wir ja, deshalb lässt man die Leute ja wählen. Sie erinnern sich, die Deutschen haben einen Bundestag gewählt, in dem das, was die da jetzt machen wollen, nicht möglich wäre. Deshalb greift man zurück auf einen alten Bundestag, auf eine alte Meinungsbildung der deutschen Bevölkerung, die sich aber inzwischen verändert hat. Das ist eigentlich demokratisch unmöglich, was diese Leute da planen.
Ich glaube, auch da müssen Sie, tut mir leid, dass ich jetzt der Nerd bin, der jetzt immer differenziert, unterscheiden. Für das Infrastruktur-Sonderprojekt haben nahezu alle Parteien Wahlkampf gemacht. Für die Lockerung der Schuldenbremse, zur Ermöglichung von Investitionen in alles Mögliche, von Brücken bis Kitas, haben, wie gesagt, nahezu alle Parteien Wahlkampf gemacht, mit Ausnahme der FDP. Und die CDU hat sich am Ende des Wahlkampfes in der Frage eher locker gemacht. Also dafür gäbe es im alten, wahrscheinlich aber auch im neuen Bundestag, zumindest theoretisch eine Mehrheit, wenn man die Äußerung aus dem jeweiligen Wahlkampf, die sich dann in Wahlentscheidungen, wenn man so will, materialisiert hat, zugrunde legt. Wofür es keine Mehrheit gibt, keine Zweidrittelmehrheit gibt im neuen Deutschen Bundestag, ist die Aufrüstung. Die Aufrüstung gegen Russland. Denn nichts anderes ist es. Es ist die Abschreckungsaufrüstung gegen Russland. Da haben wir keine Zweidrittelmehrheit im neuen Deutschen Bundestag, weil zwei Parteien stark genug geworden sind, die halt, um es mal vorsichtig auszudrücken, Russland nah sind. Das ist die AfD und die Linke.
Oh, Quatsch, Russland nah. Denn die haben halt eine andere Analyse dieser Situation. Deshalb sind sie doch nicht Russland nah. Jetzt hören Sie doch mit diesem Framing auf. Was soll denn das? Die Linken sind doch nicht Russland nah, nur weil sie nicht der Meinung sind, dass Aufrüstung Konflikte löst. Die haben halt eine andere Interpretation dieser Wirklichkeit als Sie, lieber Kollege Blome.
Naja, also die Linke schlägt vor, die Bundeswehr abzurüsten, die NATO zu überwinden, um nicht zu sagen abzuschaffen, und eine ganz neue Friedenskonstruktion in Europa zu etablieren mit Russland. Einziger Haken, Russland hat den Krieg halt, führt da halt einen Krieg. Und darauf hat die Linke keine so richtige Antwort, außer dass sie findet, ja, das ist irgendwie doof gelaufen mit dem Krieg da in der Ukraine. Machen Sie sich doch nicht lächerlich, Augstein. Machen Sie sich doch nicht döver, als Sie sind. Entschuldigung, wirklich. Das sind, genauso wie die AfD mit ihren wirklich wenig appetitlichen Kontakten und Drähten in Richtung Moskau. Ich nenne die bestimmt nicht fünfte Kolonne, so doof bin ich nicht. Aber mit diesen Parteien kriegen sie natürlich nichts gegen Russland hin im Deutschen Bundestag, wenn sie eine Zweidrittelmehrheit brauchen.
Das so, ist aber
jetzt
so.
Ist das Dilemma, ja. Lassen Sie es dann bleiben? Lassen wir das jetzt einfach bleiben? Also überlassen wir der AfD die Hoheit über diese fundamentale Frage: Wollen wir eine abschreckungsfähige Landesverteidigung mit Blick auf Russland oder wollen wir das nicht? Überlassen wir das der AfD,
Mann,
einer Partei, der wir sonst gar nichts überlassen, noch nicht einmal einen Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages?
Aber dann sollten Sie vielleicht sich mal überlegen, ob Sie das mit der...
Beantworten Sie die Frage, Augstein.
Ja, wir überlassen es dem deutschen Volk. Wir überlassen es den Wählern. Wir überlassen es den Deutschen. Deshalb gibt es ja diese Zweidrittellösung. Ich verstehe Sie schon wieder überhaupt nicht. Das ist echt lustig. Warum gibt es denn diese Zweidrittelhürde, lieber Herr Blome? Das bedeutet doch, dass nur...
Nein, Sie argumentieren rein legal. Legal ist es aber, mit dem alten Bundestag zu machen.
Sie müssen halt unanständig. Es ist unanständig. Es ist undemokratisch, weil sie wissen.
Es ist also anständig, der AfD die Entscheidung über die deutsche Außenpolitik zu überlassen.
Es ist anständig.
Ist das, was Sie sagen wollen?
Bekommt Ihnen die Sonne nicht so gut? War Ihr Rosé schlecht? Haben Sie eine vergiftete Auster gegessen? Warum haben Sie denn dann Wahlen? Wenn Ihnen das Ergebnis nicht passt, machen Sie die Politik halt ohne das Volk. Ist es so? Wenn das Ergebnis Ihnen nicht passt, dieses Wahlergebnis gefällt Ihnen nicht, dann möchten Sie es gerne über das Volk hinweg die Politik machen, weil Sie der Meinung sind, die Politik ist richtig, soll das Volk nicht darüber entscheiden. Ist es das, was Sie sagen?
Augstein, das Volk, von dem Sie jetzt so nachhaltig gesprochen haben, hat verschiedene Parteien, darunter die AfD, aus sehr unterschiedlichen variierenden Gründen gewählt. Ich glaube nicht, dass der ausschlaggebende Grund, der AfD die Stimme gegeben zu haben, der war, dass man Russlandnähe gesucht hat. Sondern die AfD-Stimmen haben ganz andere Fragen getriggert. Ob zu Recht oder zu Unrecht, können wir uns lange darüber unterhalten. Ist halt so wunderbar. Dieser Partei, die das quasi nebenbei im Schilde führt, an dieser Stelle dann eine derartige Entscheidungsmacht zu überlassen, finde ich schwierig. Ja, und ich gebe auch gleich mit zu, dass das ein fürchterliches Dilemma ist. Andererseits kann man sich aus diesem Dilemma legal befreien und dann sollte man es tun, nämlich den alten Bundestag zu nehmen. Es ist legal.
Gut, wie gesagt, das Wort Geschmäckle trifft es wirklich nur unzureichend. Ich finde es extrem. Und Sie werden übrigens sehen, dass das, so wie damals auch die Corona-Politik, die auch viele Leute als ungerecht und falsch empfunden haben, wird auch diese Sache wieder eine Delle bringen in das Vertrauen der Menschen ins System. Weil es im Grunde den Leuten signalisiert, weißt du was, uns hier oben, uns Eliten, die so viel besser wissen als ihr, was richtig und was falsch ist, ist im Grunde scheißegal, wie ihr wählt irgendwie. So, wir nutzen jeden Trick, den wir haben, um das durchzuziehen,
naja,
was wir
jetzt
wollen.
Lassen Sie mal schön die Kirche im Dorf.
Naja.
Mit Corona kann man das, glaube ich, nicht gut vergleichen, weil Corona viel tiefer in den Alltag eingegriffen hat, viel kleinteiliger, viel ausfacetierter quasi den Staat in Kontakt mit der Bevölkerung gebracht hat, als dies hier. Und im Übrigen, also hatten wir jetzt 20% AfD, also man könnte auch argumentieren, 80% der Leute haben nicht AfD gewählt.
Ja.
Und denen müsste man jetzt erklären, warum eine so große Entscheidung von dieser Partei dann abhängig gemacht wird.
Aber dann sollten Sie keine Zweidrittelhürden haben, wenn Sie sozusagen damit nicht klarkommen. Aber ich glaube, lieber Kollege Blome, an dieser Stelle binden wir mal unseren kleinen Podcast ab.
Ja,
denn
ich höre auch schon die Vögel nach euch zwitschern. Die rufen euch.
Und Blomes Rücken tut, glaube ich, auch ganz doll weh.
Ich muss das ABC-Pflaster wechseln.
Machen Sie mal ein paar Rückenübungen. Ich zeige Ihnen gleich mal welche. Wenn wir hier off the air sind, dann zeige ich Ihnen mal ein paar Rückenübungen. Ja?
Haben Sie auch Rücken?
Also tschüss, Blome. Tschüss, Lorraine. Bis nächste Woche. Danke und tschüss.
Bis nächste Woche.
Ja, tschüss.